28.05.24, Israel im Krieg, Tag 235. Ich bekomme ja täglich Post von euch, von sehr vielen von euch, die mir über Mails, über Gmail schreiben oder über Instagram schreiben, über Facebook schreiben, über Twitter schreiben und teilweise sogar, mit denen ich ein Stück weit enger bin, über WhatsApp schreiben. Und viele eurer Nachrichten finde ich sehr, sehr, sehr interessant, weil im Endeffekt gibt mir das Gefühl, dass ich die Realität tatsächlich in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich hautnah wirklich mitbekomme. Anhand eurer Schilderungen auch. Nicht nur, aber auch anhand eurer Schilderungen. Das sind, wie gesagt, täglich Hunderte von Messages, die ich natürlich fleißig lese, eigentlich den ganzen Tag, immer wieder, wenn ich eine Minute habe, schaue ich und versuche dann auch immer kurz zu antworten, manchmal sogar bis spät in die Nacht hinein. Eine der Messages, die ich gestern bekommen habe, ist von einer Followerin und diese Message möchte ich euch kurz vorlesen. Lieber Arie, weißt du, was mir wieder einmal sauer aufstößt, nein, treffender gesagt, mich komplett ankotzt. Jüngst kam in den Nachrichten dieses unsägliche Sylt-Video. Da müssen wir gar nicht groß diskutieren, das war ekelhaft und dämlich. Im Nachgang drängten sich mir nur einige Gedanken auf. Neben der sofortigen viralen Verbreitung und der sofortigen und scharf verurteilten Reaktion deutscher Spitzenpolitiker, die darin quasi miteinander wetteiferten. Wer sich am meisten zeigte, konnte man auch anderes beobachten. Prompt Sitzdemos vor dem Lokal. Ein sofortiger, kollektiver, empörter Aufschrei in der Bevölkerung. Keine 24 Stunden später arbeitsrechtliche Konsequenzen für die Beteiligten und umgehende Einleitung von Maßnahmen zur Strafverfolgung, die Forderung der Höchststrafe durch führende Politiker. Weißt du, wo und wann ich das vermisst habe? Und wie mich das gerade wütend macht? Diese Faschist-Doppelmoral. All das habe ich schmerzlich vermisst und vermisse es auch jetzt noch, wenn es um all den antisemitischen Dreck geht, seien es Demos mit den Rufen nach einer Intifada, nach dem Kalifat, oder alle antisemitischen Straftaten, die rapide angestiegen sind. Von moralischen und menschlichen Verfehlungen in der Hinsicht will ich gar nicht erst anfangen. Nur als Beispiel sei das Video mit den 5 jungen Soldatinnen angeführt. Im Gegenteil, Antisemitismus wird noch befeuert. Unter anderem eben neben den Medien von Politikern und sogar Uniprofessoren. Maßnahmen? Guter Joke. Und auch wenn man sich die Lage anguckt und auch im Netz, natürlich gibt es etliche Beispiele, die zeigen, wie verlogen und wie viel Heuchelei in der Gesamtdiskussion natürlich ist und wie leider auch lokale Politiker manchmal wirklich komplett auf Irrwegen zu sein scheinen. Und da gibt es eine Politikerin aus dem Raum München von der Partei Die Linke, namens Nicole Gohlke. Über Nicole Gohlke hatte ich vor einigen Monaten schon einmal gesprochen, weil damals mir schon aufgefallen ist, wie sie auf extremste Weise, aber auf wirklich extremste Weise sehr einseitig berichtet und das in einer sehr, sehr einsatzbereiten, ja, man merkt bei ihr, dass es hier wirklich nahe geht. Man merkt bei ihr, dass sie komplett einseitig die Realität wahrnimmt. Also alles bei ihr ist Ursache und Wirkungsverdrehung. Alles bei ihr ist Täter-Opfer-Verdrehung. Und bei ihr wird eigentlich seit Monaten immer wieder richtig schön ausgeteilt gegen Israel. Am meisten gegen Israel von allem, was auf der Welt passiert. Wenn man sich ihren Account auf Twitter anguckt, sieht man, dass ein Großteil ihrer Tweets, wo wirklich sie in eine Richtung feuert, es ist immer gegen den einzigen jüdischen Staat auf der Welt, namens Israel. Und gestern hat die gesagte Münchner Lokalpolitikerin von der Linke, Nicole Gohlke, zum erneuten Mal wirklich zum erneuten Mal Lügen und Hetze gegen Israel und somit natürlich auch gegen Juden verbreitet. Sie schrieb nämlich: Gestern warf die israelische Armee mehrere 2000 Pfund Bomben auf Rafah und tötete Dutzende Menschen, und das in der Sicherheitszone, die vorher von Israel als Sicherheitszone erklärt wurde. Das ist ihr Tweet. Das ist einfach an Unverschämtheit, an krasser Unverschämtheit und an Lüge und Hetze kaum zu überbieten. Und das, wie gesagt, von einer Politikerin, nicht von einem durchgeknallten Mitläufer bei der Kalifatsdemo in Hamburg. Auch nicht bei irgendwelchen durchgeknallten Queers for Palestine, die als Erste am Kran hängen würden, die sich irgendwelche Palästinenser-Schale umbinden und denken, sie würden für das Richtige einstehen. Sondern hier ist die Rede von einer deutschen Frau namens Nicole Gohlke, die in ihrem Tweet so viel Unwahrheit, so viel Lüge und so viel Hetze verbreitet und somit natürlich auch Stimmung gegen die Juden in Deutschland macht. Fangen wir damit an, dass sie in ihrem Tweet kein Wort und überhaupt auch in den letzten Tagen kein Wort zum Raketenbeschuss aus Rafah auf Tel Aviv sagt. Kein Wort. Das interessiert sie nicht. Beschuss auf Juden, Beschuss auf Israel, das ist kein Tweet wert. Das ist kein Tweet wert. Sie sagt auch kein Wort darüber, dass bei diesem Angriff Israels in Rafah, wie gesagt, dass das Ziel hochrangige Terroristen waren. Die Terroristen, die ich zum Beispiel und natürlich die Armee auch beim Namen genannt hat und die mit Gesichtern und mit Positionen innerhalb der Hamas-Terrorbewegung natürlich schon genannt wurden. Einer von ihnen namens Yassin Rabir und der zweite Khaled Najjar. Das sind zwei Megaterroristen der Hamas im Raum Rafah gewesen, die auch sehr viel mit Judäa und Samaria, mit der Westbank zu tun hatten, also Einsatzleitung für den Terror in Judäa und Samaria waren. Und diese beiden Terroristen waren natürlich das Ziel im Krieg, und das ist im Krieg ein legales, ein legitimes, ein gerechtes und ein präzises Ziel. Das hat sie natürlich nicht gesagt. Was sie stattdessen sagt, ist mehrere 2000 Pfund Bomben. Da fragt man sich, woher Nicole aus München diese Zahl hat. 2000 Pfund, mehrere davon Bomben. Woher? Wie kommt sie darauf? Wer hat ihr das zugespielt? Wen zitiert sie da? Wie kann man einfach so irgendwelche Zahlen in den Raum bzw. auf Twitter veröffentlichen und das einfach mal so unter Klarnamen als Politiker und sich dafür nicht einmal schämen? Und das Allerheftigste ist, dass es einfach eine Lüge ist, dass der Angriff angeblich in der Sicherheitszone stattfand. Die Sicherheitszone bekannt unter Al-Muazi, schreibt sich Al-Mawazi, das ist die humanitäre Zone und dort fand der Angriff nicht statt. Doch sie schreibt, der Angriff fand in der Sicherheitszone statt. Und genau das ist eine Lüge, genau das ist Hetze und das sollte eigentlich großgeschrieben Konsequenzen haben. Doch wie wir die Realität kennen, wird auch Nicole mit ihrer Hetze, mit ihrer Stimmungsmache davonkommen. So wie viele andere, die in diesen Tagen im Netz auf übelste Weise Menschen einschüchtern und beschimpfen und bedrohen, an Unicampussen dafür sorgen, dass Juden Angst haben, an ihre eigenen Unicampusse zu gehen, obwohl diese Juden genauso deutsch sind wie alle anderen Deutschen und nichts, absolut gar nichts mit dem Krieg hier in Israel zu tun haben. Und natürlich, davon abgesehen natürlich, diese wirklich abscheulichen Kundgebungen, die angeblich pro-palästinensische Kundgebungen sind, wo man nicht ein einziges Schild sieht gegen die Hamas-Terrorführung. Nicht ein einziges Schild, und genau das sagt sehr viel. Wenn es wirklich für die Palästinenser sein sollte, müsste man dort unter anderem auf diesen angeblichen pro-palästinensischen Kundgebungen auch die Schilder der israelischen Geiseln hochhalten und fordern von der palästinensischen Führung, dass sie die Geiseln verdammt doch mal rauslässt. 125 Menschen tot und lebendig rauslassen, jetzt sofort, damit Zwischenfälle wie Rafah eben vermieden werden können. Denn würden die Geiseln freigelassen werden, würde die Hamas sich ergeben und würde sie nicht auf Tel Aviv schießen, dann müsste Israel eventuell auch nicht in Rafah weiter vorgehen. Ursache, Wirkung, Täter, Opfer. Man darf nicht die Reihenfolge durcheinander bringen. Wer die Reihenfolge durcheinander bringt, macht sich für mich mindestens irgendwo verdächtig. Mindestens. Und es muss nicht immer Antisemitismus sein, es kann einfach auch nur Naivität und Dummheit sein. Aber wisst ihr, nach 7,5, 8 Monaten ist irgendwann auch genug. Auch der Letzte sollte es mittlerweile gerafft haben, dass dieser Krieg nach wie vor immer wieder tragische Zwischenfälle natürlich zum Vorschein bringt, weil im Endeffekt in erster Linie 125 Geiseln nicht freigelassen werden von den Terroristen. 125 Geiseln nach wie vor, die am 7. Oktober aus Israel entführt wurden. Und es ist bedauerlich, dass, wenn wir kurz bei den Geiseln bleiben, dass auch sehr viele Menschen in Illusionen tatsächlich leben. Auch ich habe in den letzten Monaten mir immer wieder vor Augen geführt, dass es möglich ist und habe auch immer wieder geglaubt, dass eventuell jetzt ein Durchbruch kommen wird, weil man hört, hinter den Kulissen gibt es hier und da auch positive Zeichen. Habe ich auch in diesem Podcast immer wieder erwähnt, dass man sagt, es würde angeblich Annäherungen geben und man würde sich näher kommen und sich verständigen können. Doch wisst ihr was? Mittlerweile steht fest, ja, es ist eigentlich kaum möglich. Es ist kaum möglich, weil das, was die Familien der Geiseln möchten, ist natürlich, und das berechtigterweise, dass die Geiseln ihre Familienangehörigen 125, wie gesagt, lebendig oder tot, dass sie freigelassen werden, egal was der Preis dafür ist. Egal was der Preis dafür ist. Und das weiß natürlich die Terrorführung der Hamas. Und deswegen setzt sie den Preis auf der Messlatte ganz, ganz, ganz weit oben an. Und den Preis, den sie für einige Geiseln verlangt, nicht einmal für alle Geiseln. Ich wiederhole das nochmal. Nicht für alle 125 Geiseln, sondern nur für eine Minderheit der Geiseln. 20 Geiseln, 30 Geiseln, vielleicht 40 Geiseln. Was sie verlangen, ist ein kompletter Stopp der Kriegshandlungen. Ein kompletter Rückzug Israels aus dem Gazastreifen. Und das würde für die Hamas natürlich Sieg bedeuten. Das würde für sie bedeuten, dass sie am Tag nach diesem Krieg nach wie vor im Gazastreifen Chef sein würden. Sie würden in kürzester Zeit sich dort wieder aufbauen und neu positionieren können. Und sie würden auch all das Geld, was jetzt schon stehen ja Staaten in der Schlange, um Gelder zu überweisen an UNRWA und Palästina als unabhängigen Staat anzuerkennen. Das heißt, Hamas in dem Sinne anzuerkennen, weil Hamas der Führer des Gazastreifens ist. Sie wissen das natürlich. Die Hamas-Terrorführung weiß natürlich all das. Und deshalb wollen sie den totalen Sieg. Und diesen totalen Sieg, den will weder die israelische Regierung ihnen geben, noch ein Großteil der Israelis. Weil ein totaler Sieg würde bedeuten, dass knapp 2000 Menschen, die ermordet wurden oder getötet wurden im Kampf, dass das für die Katz war. Und dass fast 30.000 verwundete Menschen, dass das auch für die Katz war. Und dass teilweise 250.000 evakuierte Menschen, dass auch das eventuell nicht das erste und nicht das zweite, sondern wahrscheinlich irgendwann wieder vorkommen wird. Also, dass diese Situation nicht wirklich bereinigt wird. Und das ist natürlich eine üble Situation, wo ich ein Stück weit die israelische Regierung, ich kann nachvollziehen, warum man hier nicht weiterkommt. Und wenn man hier nochmal den Bogen bei der Geiselsituation ein Stück weit den Zoom-out macht und guckt, was eigentlich die Vermittler machen und allen voran natürlich die Amerikaner, da versteht man, dass die Amerikaner natürlich unbedingt so schnell wie möglich einen Deal herbeibringen wollen. In diesem Deal wollen sie ja auch Saudi-Arabien mit einbinden. Das heißt, Israel wird versprochen, dass es eine Normalisierung mit Saudi-Arabien geben wird, wenn die Kriegshandlungen eingestellt werden und dann eventuell im Anschluss, wie viele auch immer Geiseln, das liegt dann natürlich in der Hand der Hamas, da muss man irgendwie sich glücklich schätzen, wenn 20 oder 30 oder 40, aber definitiv nicht 125 Geiseln freigelassen werden. Die Amerikaner wollen Erfolge sehen. Sie wollen in ihren Verhandlungen, wollen sie Erfolge nach Hause tragen. Das hat mit Innenpolitik der USA zu tun. Biden, der Regierungschef der Amerikaner, hat natürlich, steht vor Wahlen, die Wahlen in Amerika stehen an im November und er will jetzt natürlich auf der Schlusslinie, will er jetzt noch natürlich auch zeigen, dass er im Nahen Osten irgendetwas herbeigebracht hat in Sachen Frieden und Normalisierung und Stopp der Kriegshandlungen und auch das Geiseln freigelassen werden. Das sind nach wie vor auch 8 Amerikaner unter den Geiseln. Und somit kann man sagen, sind die Ziele der Amerikaner, der Israelis und der Hamas sind andere Ziele. Das sind teilweise Ziele und nicht nur teilweise, die sich komplett gegenüberstehen. Also überhaupt kaum möglich, da Brücken zu bauen. Und hinzu kommt jetzt, dass der General, der im Namen der Regierung zuständig ist für die Verhandlungen, die Geiselverhandlungen, und zwar General Nitzan Alon, hat jetzt, soll gesagt haben, ich habe es nicht gehört, dass er es gesagt hat, aber die Medien in Israel haben darüber berichtet, er soll gesagt haben, dass mit der jetzigen Regierungskoalition es definitiv keinen Durchbruch in den Verhandlungen geben wird. Weil natürlich in dem Sinne es bestimmte Dinge geben wird, die jetzige Koalition, und das habe ich jetzt gerade besprochen, das wird die jetzige Koalition nicht mitmachen. Sie wird der Hamas den Sieg nicht geben und das ist auch berechtigt. Das kann ich nachvollziehen, weil wenn wir diese Sache jetzt nicht zu Ende bringen, so gut wie möglich, dann ist es nur im Endeffekt nur wieder eine Feuerpause bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal sind dann vielleicht meine Kinder im Armeedienst oder es sind meine Familienangehörige, die irgendwo entführt, vergewaltigt oder ermordet werden. Und das müsst ihr euch alle vor Augen tragen. Im Endeffekt geht es hier um auch mit Blick in die Zukunft, auch so weh es tun mag, müssen wir hier ganz, ganz vorsichtig die verschiedenen Schichten verstehen und nicht nur, leider sage ich, nicht nur, was die Familienangehörigen der Geiseln erwarten und sich wünschen. Wie gesagt, das oberste Ziel ist natürlich, die Geiseln frei zu bekommen. Ich stelle mir immer wieder vor, meine Tochter oder mein Sohn würden dort gehalten werden. Auch für mich würde dann natürlich alles andere vollkommen egal sein. Aber leider ist es nicht so einfach, weil mit Blick nach vorne muss man aufpassen, dass man nicht wieder in einen neuen Krieg gerät und nicht alles, wie gesagt, für die Katz war. Der Angriff auf Rafah, über den ich jetzt auch schon gesprochen habe, im Zusammenhang mit der Politikerin aus München, stieß natürlich international auf sehr viel Kritik und das natürlich, weil die Palästinenser jeden Zwischenfall, den sie irgendwie nutzen können, um Druck auf Israel auszuüben, wird natürlich von ihnen wirklich zu 100% ausgeschöpft. Und wir sehen natürlich im Internet auch, wie so viele Menschen in den letzten 2 Tagen All Eyes on Rafah posten. Niemand von denen hat All Eyes on Tel Aviv gepostet, als Raketen auf Tel Aviv geschossen wurden vorgestern. Da gab es kein All Eyes on Tel Aviv, aber All Eyes on Rafah, wo ein Großteil der Terroristen sich verschanzt hält, versuchen natürlich sehr viele Menschen und sehr viele Mitläufer und Schafe versuchen Israel natürlich davon abzuhalten, weiter vorzugehen. Und durch diesen Zwischenfall, wo natürlich der Angriff der Terroristen galt, Feuer, es ein Brand gab und da natürlich, es scheint alles danach, also es scheint, als ob das Feuer verursacht wurde durch den Einschlag, der natürlich etwas weiter weg einen Benzinkanister wahrscheinlich, der dort in unmittelbarer Nähe war, zum Explodieren gebracht hat, soweit ich das jetzt gerade verstehe, und deshalb dort Brand leider zustande kam und Menschen dadurch verletzt und getötet wurden. Und der General Staff's Fact Finding and Assessment Mechanism, das gibt es in der israelischen Armee, ich wiederhole das nochmal, wie das heißt, der General Staff's Fact Finding and Assessment Mechanism wird deshalb diesen Zwischenfall untersuchen, wie es dazu kam, dass dieser Brand dort leider entfacht ist und Menschen unnötig im Endeffekt durch diesen Angriff getötet wurden, Menschen, die wir natürlich nicht als Ziel hatten. Gleichzeitig aber muss man sagen, dass auch sehr viel Fake News verbreitet werden, auch sehr viel Pollywood natürlich bei jeder Situation. Und es gibt Videos, die kursieren, von wirklich bittere Videos. Ich habe mir da einige angeguckt, wo palästinensische Männer Babyleichen in ihren Händen halten, also so Körper von Kindern, aber ohne Kopf. Und da fragt man sich natürlich, wie genau soll denn das passiert sein? Weil der Vorwurf, dass Kinderköpfe, dass irgendjemand Köpfe getrennt haben soll, wie soll das dann bitte passiert sein durch diesen Luftangriff? Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, inwieweit diese Bilder, diese Videos, inwieweit die authentisch sind, weil wir natürlich sehr viel in den letzten Monaten und überhaupt letzten Jahren diese Pollywood-Industrie, die aus jedem Zwischenfall wirklich das Maximale ausschöpft, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wem man glauben kann, welchem Videomaterial, welchen Fotos. Damit will ich nichts schönreden, was dort passiert ist, leider. Aber noch einmal, die Ursache von diesem Angriff ist nicht Israel, sondern dass nach wie vor die Palästinenser sich weigern, Geiseln rauszulassen. Sie weigern sich, sich zu ergeben und sie schießen nach wie vor auf Israel. Das sind die 3 Punkte, die ihr auch immer euch vor Augen stellen solltet. Bei jedem israelischen Angriff, bei jeder israelischen Angriff ist im Endeffekt nach wie vor eine Reaktion und keine Aktion. Außer diesem Zwischenfall, der natürlich jetzt nach wie vor seine Runden dreht, gibt es intensives Feuergefecht auch in Jabalia im Norden des Gazastreifens, wo das israelische Militär sich allem Anschein nach getäuscht hat. Man ging davon aus, dass es um einiges weniger Terroristen seien, die in Jabalia dort in einem Bataillon, im Jabalia-Bataillon, organisiert seien. Aber im Endeffekt hat man jetzt verstanden, dass es mindestens 3 Bataillone sind in Jabalia und die jetzt natürlich täglich bekämpft werden. Das heißt tatsächlich Nahkampf in Jabalia viel heftiger als vor 5 Monaten, als die IDF zum ersten Mal in Jabalia im Einsatz war. Und das ist natürlich heftig, weil das zeigt, dass auch der Militärgeheimdienst in der Hinsicht eventuell nicht immer präzise Informationen hat in Sachen Kampfstärke der Terrorführung, der Hamas, der Terrororganisation, wo man natürlich grobe Schätzungen hat, wie viele bewaffnete Terroristen es gibt, wie viele Brigaden und Bataillone, wie sie ungefähr organisiert sind. Aber hier scheint, dass gerade in Jabalia, wo wir in den letzten Monaten weniger im Einsatz waren oder gar nicht im Einsatz waren, dass die Terroristen sich relativ schnell wieder neu formiert haben. Und auch im Rafah, wie gesagt, wird der Einsatz intensiver geführt. Mittlerweile sind dort ganze 6 Brigaden im Einsatz, die dort aufs Zentrum der Stadt Rafah vorrücken. Und Rafah ist im Endeffekt einerseits natürlich die letzte Hochburg der Hamas im Gazastreifen, aber wie ich jetzt gerade im Satz vorher gesagt habe, auch andere Hochburgen, die wir schon einmal bekämpft haben, wie Jabalia oder Gaza City oder Zeytun oder Beit Hanun, kaum ist man für eine kurze Zeit raus, bauen sich diese Hochburgen, diese Terrorhochburgen wieder neu auf und man ist nicht da, wo man vielleicht vor 5 Monaten war, aber man ist wieder im Kampf vis-à-vis anderen Terrorhochburgen, die sich immer wieder neu aufbauen. Und der einzige Weg, um diese Terrorhochburgen wirklich den Kopf im Sand zu lassen, wäre eigentlich nur, wenn man konstant jederzeit Tag und Nacht vor Ort ist und jederzeit tatsächlich im Einsatz die Terroristen bekämpft, und zwar 74/7, 365 Tage im Jahr. Weil kaum ist man 1-2 Wochen weg, bauen sie sich wieder auf. Es ist im Endeffekt ihr Revier. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Das ist wie eine bewaffnete Mafia-Organisation, von mir aus irgendwo in Sizilien oder damals in New York, in der Bronx oder was, oder irgendwelche Gang-Territorien in Berlin-Wedding oder Neukölln. Das ist deren Territorium. Wenn dort die Polizei einreitet, eine Nacht oder 2 Nächte oder 5 Nächte, dann hat man eventuell hier und da mal eine Shisha-Bar geräumt und hat eventuell hier und da ein paar Messer und Waffen gefunden, hat ein paar festgenommen. Aber kaum ist man wieder weg, formieren sich die Mafiosis und die Gangster wieder neu. Und das kann ich euch tatsächlich aus eigener Jugenderfahrung hier mit Garantie aus meiner Berliner Zeit natürlich mit meinem Namen, mit meinem Gesicht hier unterschreiben. Und noch viel schlimmer ist es natürlich, wenn man hier den Zoom-out macht und den Nahen Osten guckt, wo das nicht irgendwie nur eine kleine Mafia-Organisation ist oder eine kleine Rockerbande ist oder eine kleine Gang ist, sondern ist eine massive, bis auf die Zähne bewaffnete Terrororganisation ist, die sehr viel Geld und Unterstützung aus weiten Teilen der Welt erhält. Wenn wir kurz in den humanitären Bereich gehen, weil ihr wisst, nach wie vor die 2 parallelen Spuren, auf denen wir operieren, Einsatz vis-à-vis den Terroristen und gleichzeitig Einsatz vis-à-vis der Zivilbevölkerung, da wurden gestern 378 Lastwagen mit humanitärer Hilfe über die 2 Tore, sage ich jetzt mal, in den Gazastreifen aus Israel, Kerem Shalom und Erez, Süden und Norden, wurden diese Anzahl von Lastwagen reingelassen. Hinzu kommen noch 154 Trucks, die über den Rafah-Übergang aus Ägypten nach Gaza reingelassen wurden. Und dazu kommen noch 78 Trucks mit Mehl für das World Food Programm, die dort die Bäckereien im Gazastreifen schmeißen und fleißig Brot backen natürlich, damit die Menschen dort genug zum Essen haben. Und das sind die 2 Spuren, die parallel laufen, und das ist seit vielen Monaten so. Und da hält sich Israel natürlich ans internationale Recht, ans Völkerrecht, spielt aber für all die ganzen Antisemiten eigentlich keine Rolle. Das kehren sie gerne unter den Tisch, weil eigentlich seit dem 8. Oktober für all diese Antisemiten absolut keine Rolle spielt, wie viele Lastwagen, wie viele humanitäre Zonen, wie viel Medizin, was auch immer Israel tut. Es ist nie genug, weil vom 8. Oktober eigentlich es schon sehr viele gibt, die direkt mit Wörtern um sich geschmissen haben, von wegen Völkermord, von wegen Vernichtungsfeldzug, von wegen Rachefeldzug, von wegen humanitäre Katastrophe, von wegen ein Volk auslöschen. Das sind alles Dinge, die nicht seit 1, 2, 3 Tagen immer wieder im Raum stehen und wirklich immer wieder mit Klarnamen gesagt werden, sondern eigentlich fing das Ganze schon am 8. Oktober an. Und das ist ungefähr 2 Wochen, bevor die israelische Armee überhaupt mit Bodentruppen in den Gazastreifen reingerückt ist. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wie absurd das Ganze ist. Fakten spielen für viele dieser Antisemiten absolut keine Rolle. Genauso wie Fakten für Nicole Golke, die linken Politikerin, wie gesagt, aus München. Fakten spielen keine Rolle, weil sie einfach mal irgendwelche Lügen und Hetze verbreitet. Weil das einfach ihre Welt ist. Sie will keine Fakten, sie will auch nichts, was irgendwie mit Israel positiv in Verbindung, sondern sie macht krasse Politik, und das machen sehr, sehr viele, wo natürlich im Endeffekt der Zeigefinger immer wieder in eine Richtung gelenkt werden muss, und das ist natürlich gegen Israel, gegen die Juden, und das tut man im Dauereinsatz seit dem 8. Oktober. Und der Gazastreifen ist in dem Sinne eigentlich nur eine Art, wenn ihr so wollt, ist der Auslöser, das ist die Möglichkeit, die sich ergeben hat, das ist die Gelegenheit, wo man jeden Tag schön gegen die Juden und Israel sich im Einsatz zeigen kann, weil sonst überall auf der Welt eigentlich man in erster Linie eigentlich gar nichts zu sagen hatte, auch nie irgendwer an Unicampussen irgendwie laut wurde, auch nie irgendwie im Netz sich gezeigt hat, auch nie irgendwie auf irgendwelchen Kundgebungen eventuell sich gezeigt hat. Und deshalb jetzt natürlich Gaza eigentlich nur ausgenutzt wird, um gegen Israel zu schießen. Libanon natürlich überhaupt nicht im Fokus, wo wir in den letzten Tagen durchschnittlich 80 Raketen ungefähr jeden Tag abbekommen. Das heißt 80 Raketen ungefähr, die aus dem Libanon auf den Norden Israels abgeschossen werden. Und das ist ein massiver Beschuss allein auf die Stadt Kiryat Shmona. Das ist die größte Stadt Israels an der Nordgrenze, das heißt an der libanesischen Grenze. Dort sind allein gestern ca. 25 Raketen eingekracht. Kiryat Shmona liegt in Sichtweite von der libanesischen Grenze. Also es liegt sich gegenüber, und da gibt es auch nicht genug Warnsysteme, um alles abzufangen, was dort rüber geschossen wird. Und eigentlich gibt es täglich Beschuss, wo Häuser getroffen werden, wo Kindergärten getroffen werden, wo Häuser, wo Menschen gewohnt haben und teilweise evakuiert sind oder sich nicht evakuieren lassen haben, werden jeden Tag getroffen. Und Menschen sterben, Menschen werden verletzt. Doch all das spielt keine Rolle. All das, darüber wird nicht berichtet. Schaut in eure Medien, könnt ihr mir gerne sagen, inwieweit über den Beschuss aus dem Libanon erzählt wird, berichtet wird, diskutiert wird. Es ist immer nur Gaza. All eyes on Rafah. Keine Augen auf den Libanon. Keine Augen auf den Norden Israels. Das ist schon irgendwie wirklich eine sehr, sehr verzerrte und krasse Realität, in der wir alle hier leben. Und ich habe manchmal ein Gefühl, dass ich einer der ganz, ganz wenigen bin, der diese Realität as is euch näher bringt. Weil wer macht das denn sonst? Die Süddeutsche Zeitung macht es nicht. Markus Lanz macht es nicht, der Deutschlandfunk macht es nicht, irgendwelche durchgeknallten Influencer machen es nicht, Uniprofessoren, die diese antisemitischen Kundgebungen unterstützen, machen es nicht. Also wer macht es, außer ich? Es ist schon irgendwie ganz strange, muss ich euch sagen. Man fühlt sich da teilweise auch irgendwo ein bisschen alleingelassen, aber ich weiß, es gibt viele von euch, die oft leise zuhören, die wissen, was das Richtige ist. Und ich habe auch gestern erst eine Gruppe von jungen deutschen Mädchen und Jungs getroffen, die zu Besuch waren bis heute hier in Tel Aviv, mit denen ich zum Mittagessen aus war, die auch komplett solidarisch genau wissen, was Ursache und was Wirkung ist. Genau wissen, dass die Ursache des Problems natürlich die Geiselsituation ist und dass die Hamas das Problem ist. Und das sind Menschen, die es natürlich auch gibt. Also so ganz alleine bin ich zum Glück nicht. Würde mich halt irgendwie freuen, wenn in der Berichterstattung diese Dinge, die ich halt natürlich anspreche, die man sonst kaum irgendwo hört, dass es da mehr Kanäle geben wird. Wenn man auch in die Region guckt, außer dem Libanon, ich gehe davon aus, dass niemand euch erklärt hat oder erzählt hat, dass auch zwei Drohnen aus dem Irak von den schiitischen Milizen, die vom Iran natürlich auch im Endeffekt unter dem Auftrag der Iraner stehen, dem Mullah-Regime, dass zwei Drohnen aus Osten Richtung Raum Eilat abgefeuert wurden und vom israelischen Abwehrsystem noch bevor sie in den israelischen Luftraum gelangt sind, neutralisiert wurden. Hat irgendjemand euch von diesen zwei Drohnen berichtet? Ich glaube nicht. Und ich bin auch nicht sicher, ob irgendjemand euch berichtet hat, dass der Iran laut einem UN-Bericht, einem aktuellen UN-Bericht, fleißig weiter an seinen nuklearen Waffen arbeitet. Während wir alle mit All Eyes on Rafah sind, ja, macht der Iran, machen die Mullahs fleißig weiter mit nuklearer Anreicherung. Und was tut die US-Administration? Die US-Administration bittet England und Frankreich, es nicht an die große Glocke zu hängen, es nicht zu thematisieren. Mit der Atombehörde, mit der internationalen Atombehörde, da natürlich, und da sind wir wieder, was ich vorhin gesagt habe, da man in den USA kurz vor den Wahlen steht und man nicht irgendwie jetzt Lust hat, dass Spannungen mit den Iranern plötzlich provoziert werden könnten und deswegen jetzt den Ball flach halten, die Iraner, die Mullahs, die Islamofaschisten, die an nuklearen Bomben basteln und das auf Hochtour, sie machen lassen. Sie machen lassen, weil man Wahlen hat. Es ist eine absolut krasse Realität, in der wir uns befinden, hier auch als Israel, weil im Endeffekt die Iraner, das Mullah-Regime im Iran, ein einziges Land auf dieser Erde auslöschen möchte. Und das ist Israel. Es ist nur Israel. Und in dieser Sache immer wieder kommt man sich tatsächlich auch alleingelassen vor. Und Israel muss das tun, was das Richtige ist, im Endeffekt, um sich zu schützen vor dieser iranischen Bedrohung. Und da wird noch einiges auf uns zukommen in den nächsten Jahren. Aber wenn wir auch den Spiegel auf uns selbst halten und mal kurz gucken, was macht eigentlich die israelische Regierung und was macht Bibi Netanyahu? Da fragt man sich natürlich auch immer wieder in den letzten Wochen und Monaten, was ist eigentlich die Strategie der israelischen Regierung? Und es gibt mittlerweile immer mehr Menschen, die der Annahme sind, dass Benjamin Netanyahu im Endeffekt diesen Krieg bereit ist, noch einige Monate zu führen, bis in Amerika eventuell Donald Trump wiedergewählt wird, weil er wahrscheinlich davon ausgeht, dass wenn Trump die USA anführt, Trump komplett auch dieselben Ziele wie Israel verfolgen wird und das ist natürlich enormer und strenger Einsatz gegen die Terrormilizen, gegen islamofaschistische Terrormilizen, sei es Hamas, Islamischer Dschihad, Hezbollah, all die ganzen anderen, die jetzt gerade irgendwie vom Westen nicht hofiert werden, aber unterschwellig schon irgendwie nicht wirklich kritisiert werden, nicht wirklich an den Pranger gestellt werden und im Endeffekt es unter Trump anders laufen könnte. Jetzt kann man von Trump natürlich halten, was man will, aber es ist gut möglich, dass Netanyahu tatsächlich auf Trump wartet. Und auch die Friedensbemühungen von Biden in Sachen Saudi-Arabien, dass man jetzt einen Deal erreicht, in dem dann auch die Saudis eine Normalisierung mit Israel eingehen. Es ist auch gut möglich, dass Netanyahu wartet auf Trump, damit nicht Biden, sondern Trump im Endeffekt derjenige sein wird, der Frieden zwischen Israel und den Saudis im Endeffekt ermöglicht. Und genauso wie es unter der Trump-Administration vor einigen Jahren mit den Abraham-Abkommen, wo die Abraham-Abkommen zustande kamen, wo Israel Frieden geschlossen hat mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Bahrain, mit Marokko, das alles fand unter Donald Trump statt. Jetzt, wie gesagt, man kann von ihm halten, was man will und man kann auch von Putin halten, was man will. Und auch hier ist mir aufgefallen, ist man teilweise wirklich gespaltener Meinung, was für mich auch wieder so ein Absurdum ist, ja. Weil, schaut, Russland hat jetzt, also Russland angeführt von Putin, hat zum Beispiel jetzt die neuesten Berichte, die Taliban eingeladen an der diesjährigen am St. Petersburger Wirtschaftsforum teilzunehmen. Die Taliban, ja. Als nächstes kommt dann den Islamischen Staat einladen und die Hamas einladen, auch mit am Tisch zu sitzen, an internationalen Wirtschaftsforen. Und dieses Wirtschaftsforum wird jetzt im Juni stattfinden und damit zeigt natürlich auch Russland, wie Russland bzw. Putins Russland gepolt ist. Und das sollte auch keine Überraschung sein. Im Endeffekt stehen wir hier in einem größeren kalten und teilweise warmen Krieg, der natürlich an einigen Stellen entflammt ist, in der Ukraine, wie ihr wisst, auch hier im Nahen Osten, in Israel. Für andere ist es All Eyes on Rafah, für mich ist es Israel in erster Linie. Und das natürlich wird natürlich hinter den Kulissen spielen da auch die Weltmächte, auf der einen Seite Amerika, auf der anderen Seite Russland, spielen da natürlich auch zentrale Rollen. Und wer die Taliban mit an den Tisch holt und wer hinter den iranischen Mullahs steht, der ist natürlich auch indirekt Feind Israels. Das müssen wir auch mal so ganz klar sagen, auch wenn Israel das, was ich jetzt gerade gesagt habe, niemals öffentlich sagen würde, um nicht eine weitere Front zu öffnen. Und wenn wir bei weiterer Front sind, nach Europa, wenn wir da mal hingucken, da diskutieren tatsächlich jetzt europäische Politiker, wie sie denn Israel sanktionieren könnten. Also wieder geht es in erster Linie darum, wie man gegen Juden bzw. den jüdischen Staat austeilen könnte. Es gibt kein Gespräch über Sanktionen der Hamas oder der Hisbollah. Das gibt's in der EU gerade nicht. Die einzige Meldung, von der ich mitbekommen habe, ist, dass man darüber diskutiert, wie man Israel sanktionieren könnte. Und wenn wir nochmal zurück nach Amerika gehen, da hat Trump eine interessante Sache gesagt und er hat gesagt, dass die Situation der Juden in Amerika der Situation vor dem Holocaust ähnelt. Ich weiß nicht, ob das zugespitzt, übertrieben, ich glaube nicht, dass wir so weit sind, aber schaut, wenn wir ehrlich sind, wenn Juden mittlerweile an etlichen Universitäten nicht mehr an den Unicampus gehen können, an ihren eigenen Unicampus, wenn Juden ihre Kinder mittlerweile aus öffentlichen Schulen rausnehmen und sie weiter weg auf jüdische Schulen, die bewacht werden, bringen, wenn Juden sich im öffentlichen Raum nicht mehr als Juden erkenntlich zeigen können, wenn es überall Mob-Situationen gibt, wo Menschen sich sammeln und auf Judenjagd gehen tatsächlich. Das gibt's in Europa, das gibt's in Amerika, das gibt's in vielen anderen Bereichen der Welt. Dann sind das tatsächlich das sind dann tatsächlich Situationen, die uns an 1933 erinnern. Und in der Geschichte, in den letzten 2000 Jahren der Pogrome, immer wieder Pogrome gegen Juden, wo auch immer die Juden waren, natürlich gab es etliche derartige Situationen der Judenverfolgung. Und das ist natürlich auch eine bittere Situation, die wir jetzt gerade wahrnehmen und die Trump eventuell ein Stück weit zugespitzt, aber ich würde jetzt auch einfach mal sagen, ein Stück weit Realitätsbeschreibung ist es schon. Und zum Abschluss kurz ein Blick auch nach Kanada, wo die kanadische Regierung jetzt gesagt hat, dass sie 5000 Menschen aus dem Gazastreifen aufnehmen möchte. Das sind genau 5000 mehr Menschen als jedes muslimische und arabische Land auf der Welt bereit war aufzunehmen. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.